ARD.
Ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, solange man nicht erwähnt, dass man Sinti ist, ist alles gut. Sobald man es erwähnt hat, dann kommen solche Antworten und Fragen, ach, das sind auch Menschen und die haben auch das Recht zu leben und solche so erniedrigenden Sachen einfach so, ne, die man nicht immer leicht wegstecken kann, aber man lernt damit zu leben.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl mit Daniel Kaiser in der ARD-Audiothek. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem der herausragenden Musiker aus Hamburg. Er ist der wohl beste Gitarrist der Stadt, kann man sagen, aus einer besonderen Hamburger Familie. Zweimal wurde er schon mit dem Echo Jazz ausgezeichnet. Und so klingt es, wenn er richtig loslegt. Wunderbar, das ist der Sound von Giovanni Weiß. Giovanni, moin, hi.
Moin, Daniel.
Ja, es ist ja super, live eingespielt. Wir sind hier in deinem Wilhelmsburger Tonstudio. Wir sitzen zwischen Mischpulten und 1, 2, 3, 4, 5, wie viele Gitarren?
Ja, hier drinnen, ich glaube so 15. Woanders noch viel mehr.
Ja, genau. Also man kommt von der Wohnung so langsam ins Studio und die Musikinstrumentendichte steigt. Was hast du noch für andere Instrumente hier rumstehen?
Naja, Piano steht vorne noch, ein Klavier noch auf dem Hof draußen für die Kinder, damit sie spielen können. Ah. Ukulelen habe ich, Schlaginstrumente, alles Mögliche.
Das hast du für uns gerade gespielt. Hast du heute auch schon davor zur Gitarre gegriffen?
Tatsächlich, wenn ich morgens schon aufstehe, mache ich mir einen Tee, dann gehe ich hier ins Studio und spiele erstmal eine Stunde.
Wirklich? Also einfach so vor dich hin oder entwickelst du neue Ideen wie spielst du?
Ja, die Ideen, die entwickeln sich schon daraus, aber ich spiele einfach, um den Kopf frei zu kriegen und zu gucken, was der Tag mir bringt.
Wir sind ja hier in Wilhelmsburg und Weiß ist in Wilhelmsburg ein ganz bekannter Name, eine Sinti-Großfamilie. Wie viele Menschen gehören zu dieser Familie?
Mittlerweile sind wir um die 800 Leute hier in Wilhelmsburg.
Kennst du alle?
Ich muss ehrlich gestehen, nicht alle. Ich kann einfach nicht alle kennen, ja.
Aber dich kennen wahrscheinlich alle. Du bist in der Familie schon so ein Promi, oder?
Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Ich versuche ja auch viel für die Familie und für die Community zu machen und ja, bin ich gut dabei.
Mhm. Musik spielt, du schon gesagt, in eurer Familie eine große Rolle. Sind alle musikalisch?
Musik spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Familie, aber nicht alle sind musikalisch oder spielen ein Instrument. Es sind tatsächlich sehr wenige. Man kann es an... Na, ich denke, wir sind so mittlerweile mit den Jungen zusammen um die 15 Stück, die Musik machen.
Und alle Gitarre oder welche Geige gibt es auch noch, die für diesen Sound besonders typisch sind?
Genau, es ist Geige dabei, es ist Klavier dabei, es ist Saxophon dabei, Kontrabass und natürlich mehr Gitarren.
Wann kam denn die Gitarre in dein Leben? Das ist ja für dich wie ein, also ist so, wie du sitzt auch vor mir mit der Gitarre, wie so ein Körperteil, oder?
Es gehört einfach zu mir dazu. Und zwar seit ich 4 Jahre alt bin. Da hat mein Vater mir die erste Gitarre geschenkt. Und seitdem habe ich nie mehr aufgehört.
Hast du die noch, die alte?
Die habe ich tatsächlich noch.
Ist die also der, und spielst du die noch oder ist die so in so einem Erinnerungskasten?
Ja, die liegt zu Hause bei meinen Eltern.
Kannst du dich noch erinnern, was dich an der Gitarre schon damals fasziniert hat?
Es war tatsächlich, dass ich auf der Gitarre, glaube ich, alles spielen konnte, was ich wollte. Und nicht so einseitig, sondern man hat eigentlich auf der Gitarre ein ganzes Orchester dabei. Das hat mich schon immer inspiriert.
Und hast du von Anfang an wirklich Lust gehabt? Also warst du von der ersten Sekunde an elektrisiert?
Ja, bis heute.
Woran liegt das?
Das kann man eigentlich nicht so erklären. Irgendwann schleicht sich das so ein in dein Leben, dass es dazugehört jeden Tag. Und die größte Inspiration für mich war natürlich Django Reinhardt.
Ja, Django Reinhardt. Du hast ja auch, ihr orientiert euch an der Musik und deine Band heißt ja auch Django Deluxe. Euer Premium, euer Debütalbum war von Django Deluxe, war ja auch Wilhelmsburg. Also das ist sozusagen eine Melange aus ganz vielen Eindrücken, aus Django Reinhardt, aus Wilhelmsburg, aus den Eindrücken, die ihr hier aufnehmt. Bist du Wilhelmsburger mit, also so ein Lokalpatriot, ne?
Ich bin Wilhelmsburger mit Herz und Seele und jedes Mal, wenn wir aus dem Süden zum Beispiel kommen, wieder hierher gefahren, auf der Autobahn fühlt man sich schon zu Hause bei der Abfahrt. Es ist wirklich ein richtiges Zuhause für uns seit vielen Jahrhunderten.
Seit vielen Jahrhunderten. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, als Sinti in Hamburg zu leben, weil man als fremd eingestuft wird. Dabei seid ihr seit Jahrhunderten hier, ne?
Ja, das ist eine ganz, ganz heikle Situation und auch schwierig für uns, dass man uns natürlich auf den ersten Blick nicht erkennt und nicht weiß, wer wir sind. Wir sind tatsächlich seit 1678 auf Wilhelmsburg.
Krass!
Das ist wirklich krass, das ist schon sehr, sehr lange. Aber wir haben uns, sagen wir mal so, die ganze Zeit nicht so in die Öffentlichkeit hinein bewegt, dass man auch viel von uns erfahren könnte. Deswegen gibt es auch diese vielen Mythen und solchen Sachen über uns, von Leuten, die uns eigentlich nie kennengelernt haben.
Habt ihr es dann den Leuten auch immer leicht gemacht, euch kennenzulernen, oder wart ihr euch auch sozusagen selbst genug in eurer Gruppe?
Wir haben es vielen Leuten leicht gemacht, uns kennenzulernen, wurden aber leider immer wieder sehr krass enttäuscht. Und deswegen haben die Alten irgendwann auch beschlossen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kommt keiner mehr, jetzt geben wir keine Interviews mehr. Ja. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch wieder verändert. Wir wollen doch in die Öffentlichkeit und wollen den Leuten eigentlich zeigen, dass wir eine ganz starke Kultur hier gerade in Wilhelmsburg sind. Und das möchten wir zeigen, und zwar durch vielen Sachen. Wir suchen aktuell eine Location, wo wir unseren Community Jazz Club einfach hinsetzen können, um Leute einladen zu können, um zu gucken, was passiert bei denen, was ist das für eine Musik, wie ist die Geschichte und wer erzählt die, und das wollen wir so ein bisschen auf die Beine stellen.
Du bist dann ja dadurch auch so ein bisschen Botschafter geworden, auch, glaube ich, für eure Community, oder?
Das ist richtig. Ich habe mich nicht selbst als Botschafter ernannt, aber die Community ernennt mich als Botschafter, weil ich halt in der Öffentlichkeit bin, und wenn irgendwas zu sagen ist, dann muss ich das machen. Du kennst dich aus mit den Leuten, du kennst die Leute, du weißt, wie man sich ausdrückt, und du machst das jetzt für uns, und ich versuche so gut wie es geht.
Der Giovanni macht das, mit Worten oder mit der Gitarre. Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Alster oder Elbe?
Eigentlich Elbe, weil wir schon immer hier an der Elbe ganz dicht dran sind. Wir lieben die Alster natürlich auch, aber die Elbe ist zu Hause.
HSV oder St. Pauli?
Nichts.
Bist du kein Fußball?
Ich war Fußballfan und ich war tatsächlich HSV-Fan. Dann war ich St. Pauli-Fan und jetzt bin ich gar kein Fan mehr. Mich interessiert es nicht mehr.
Nee, warst du mal, aber kennst du so Stadion auch, oder bist du eher so Sportschau-Gucker dann irgendwie?
Nee, schon Stadion, Dauerkarte, dies, das, hin und her. Und es gibt aktuell eine ganz lebendige Szene bei uns, und die bekriegen sich schon fast, HSV und St. Pauli. Ah, okay. Das ist immer witzig anzusehen. Aber von außen anzusehen, ist es für mich schöner und besser, als mittendrin zu sein.
Von der Hamburg Musik her, Johannes Brahms oder Udo Lindenberg?
Ja, natürlich Brahms.
Ach, das kommt, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber so die Klassik, das magst du auch.
Ja, Klassik ist, also es vergeht kein Tag, an dem ich keine Klassik höre. Ganz besonders Johann Sebastian Bach, ja. Der überhaupt, also für mich der Beste überhaupt. Bach ist einfach der Typ, ne? Egal wo, in welcher Musik, auch in der modernen, Bach ist immer vertreten. Und wenn man einen Song im Kopf hat, den man schon immer gehört hat, und irgendwann stellt sich raus, ist von Bach.
Ja. Ja. So, der hat ganz viel, also genialisch tatsächlich, ja. Musik erfunden. Hamburg, schönste Stadt der Welt?
Für mich ja. Erstmal, weil es ein Zuhause ist, und auch, weil ich schon in allen Städten war. Und keine Stadt ist wie Hamburg.
Wasser, grün, Menschen, ja?
Ja, Wasser, grün, Menschen, vor allen Dingen Deiche. Und ja, einfach, dass man mitten im Geschehen ist und trotzdem fernab von allem Geschehen sein kann, wenn man es will, mit ein paar Schritten.
Ihr wohnt ja hier jetzt sehr schön, so in Wilhelmsburg, ganz, ganz ruhiger Stadtteil, zwei Buslinien fahren vorbei. Also wirklich mitten in der Stadt eine Idylle. Wie bist du hier aufgewachsen?
Als Kind bin ich sehr behütet aufgewachsen, im Georgswerder Ring, dort, wo die ganze Familie wohnt. Die Siedlung hat übrigens Helmut Schmidt für uns gebaut. Also die meisten der Familie wohnen heute immer noch da. Und da bin ich aufgewachsen, und zwar mit der ganzen Familie, mit den Cousins. Wir waren von morgens bis abends draußen. Und tatsächlich noch in der Zeit halt, wo die Mutter dann gerufen hat, wer kommt zum Essen rein, dann sind wir drinnen gewesen, ansonsten nur draußen. Und auch die Musik haben wir fast nur draußen gespielt.
Da war also, war noch mehr Musik damals?
Zu meiner Zeit, meine Generation, war die Musik so präsent, dass wir von morgens bis abends Musik gemacht haben. Jeden Tag.
Also wirklich ein Lebensgefühl dann auch. Dieses mit dem Georgswerder Ring, das wissen, glaube ich, viele in Hamburg gar nicht. Das heißt, ihr habt vorher nicht gewohnt, sondern nicht da gewohnt, sondern ihr habt vorher auch wart viel auch unterwegs. Also habt dann auch in Wagen gewohnt, in Wohnwagen gewohnt. Und da hat es dann sozusagen einen Schnitt gegeben und dann sind die Familie Weiß dann im Georgswerder Ring eingezogen. Warum? Das war ja vor deiner Zeit, aber.
Das war vor meiner Zeit, aber ich kenne die Geschichte ganz gut. Es war, du kannst dich erinnern, die große Geschichte in Wilhelmsburg, die Flut 62, genau. Und davor hat die Familie und auch danach noch nur in Wohnwagen gelebt, an verschiedenen Ecken hier in Wilhelmsburg. Und nach der Flut, dann kam irgendwie die Frage auf, wir bräuchten schon mal ein bisschen Sicherheit irgendwie, falls mal die Flut doch noch mehr kommt. Mhm. Übrigens, der Platz, wo die damals standen, der war trocken. Da war nichts. Aber trotzdem sind alle geflüchtet und die waren in der Schule Ramwerder Straße. Und nach der ganzen Sache, da stand der alte Onkel am Deich mit Helmut und die haben sich die Hände geschüttelt und Helmut hat versprochen, ich baue für euch eine Siedlung. Das hat er dann gemacht und zwar 1983. Es hat ein bisschen gedauert, aber seitdem ist sie da. Und seitdem wohnen wir alle in Häusern.
Du wohnst jetzt aber nicht mehr da, sondern ein bisschen weiter weg. Hast du gesagt, ja, ich brauche auch mal ein bisschen Me-Time oder hat sich das einfach so ergeben?
Es ist ja auch kein Platz mehr da. Ja. Irgendwann ist es ja überfüllt. Mhm. Und am Deich vorne in der Wohnung, das war nicht so für mich, weil ich ja halt also sehr laut bin zu Hause mit meinen Musikinstrumenten und meinem Musikstudio. Deswegen mussten wir die ganze Zeit suchen. So, ich habe dann über 2 Jahre im Wohnwagen noch gelebt, bei Papa hinten auf dem Hof. Ja. Und dann hat es sich ergeben, dass wir ein kleines Häuschen bekommen haben. Und seitdem leben wir da. Sind so ungefähr 2 Kilometer weg von da.
Und seid ihr noch oft zusammen mit der Familie jeden Tag? Oder wie oft sieht man sich da im Georgswerder Ring?
Ja, eigentlich, also fast jeden Tag.
Und sag mal, als Kind. Ich habe mal irgendwo gelesen, du bist nur 3 Jahre zur Schule gegangen.
Ja, ich bin tatsächlich nur zur Grundschule gegangen. Und danach nicht mehr.
Und dann? Gibt es da nicht irgendwie sowas wie eine Schulpflicht oder so?
Das wahrscheinlich schon, aber es hat sich keiner gekümmert.
Wirklich?
Nie einen Brief bekommen, nie ist einer gekommen und hat gefragt, wo bleibt der Junge, wo geht er zur Schule? Nichts, null.
Aber du warst doch an der Hochschule für Musik und Theater, musst du nicht noch irgendwelche Zensuren und Zeugnisse vorlegen?
Tja, das war eine schwierige Sache damals. Und zwar habe ich denn den Onkel gefragt, ich möchte gerne mehr über die Musik wissen und mehr lernen. Wie mache ich das dann?
Der Onkel war das Familienoberhaupt, ne?
Genau, sozusagen. Und dann hat er gesagt, ja, dann musst du in die Hochschule, du musst Musik studieren, ne? Und ich sage, ja, das will ich machen. Dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, ich war damals 14 oder so. Und dann habe ich ganz schnell erfahren, dass es nicht möglich ist, wenn du keinen Schulabschluss hast oder solche Sachen, die ich ja nicht hatte. Dann gab es tatsächlich so eine Stelle in Wilhelmsburg, wo man seinen Schulabschluss nachholen konnte. Da bin ich dann sofort hin, habe mich angemeldet und habe die ganze Zeit gelernt. Ich konnte ja nicht lesen und nicht schreiben. Ist ja ganz schlecht, wenn man nicht zur Schule geht. Ja. Mein Opa hat mir dann beigebracht zu lesen und zu schreiben. Und heute kann ich schreiben, Großbuchstaben. Aber heute schreibt man ja auch viel seltener. Und man tippt mehr. Ja. Und ja, während der Zeit habe ich dann viel gelernt in der Schule. Und in der Zeit habe ich erfahren, dass man für ein Studium an der Musikhochschule in Hamburg nicht zwingend einen Abschluss, eine Abitur braucht. Ah, okay. Es gab damals, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, einen Genie-Paragraphen. Mhm. Wenn man den erfüllt, also die Voraussetzung, dann nehmen die einen an und man darf studieren. Man kriegt ein Stipendium. Ja. Als ich das erfahren habe, bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. War zu Hause, habe noch mehr geübt und hatte so einen alten Kassettenrekorder, wo man so Kassetten aufnehmen konnte und habe ein Demoband einfach gemacht. Aufgenommen, eingetütet mit einem Freund zusammen und hingeschickt. Dann sind wir erstmal mit dem Wohnwagen wieder abgehauen. Und waren den ganzen Sommer lang draußen und kamen irgendwann im Winter zurück. Und dann holt man die Post aus dem Briefkasten raus und da war ein Brief von der Musikhochschule. Ich soll zum Vorspielen kommen, in 2 Wochen. Haben wir gerade noch richtig angepasst. Gerade noch rechtzeitig, ja. Dann bin ich dorthin mit meinem Bruder und Cousin, hab dann vorgespielt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bewerber, zuletzt waren wir noch um die 30, ich glaube so. Ich habe dann vorgespielt und am Ende des Vorspiels haben die Dozenten dann gesagt, übrigens Dieter Glawischnik war noch da, die 3, die das Stipendium bekommen haben, deren Namen kleben wir an die Tür draußen. Und wir saßen alle draußen und haben gewartet. Ich war 17. Mhm. Und dann ging die Tür auf Ich glaube, Ingolf Burkhardt hat den Zettel draufgeklatscht und die Tür wieder zugemacht. Dann alle liefen dahin und haben sich das angeguckt und ich gucke von hinten und sehe oben stehen weiß. Da habe ich meine Sachen eingepackt, ganz langsam mich zusammengenommen und bin wieder nach Hause gefahren. Mit so einem ganz beruhigendes Gefühl. Ich habe es geschafft. Und dann durfte ich mit 17 als Jungstudent an der Hochschule für Musik und Theater studieren.
Hashtag Genieparagraf, entschuldige mal. Wie viele Fälle gab es denn davon?
Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht.
Aber das ist ja wirklich ein sehr beruhigendes Gefühl. Nimm uns mal mit, also entschuldige, wenn die Frage also so ein bisschen naiv dann kommt. Was passiert denn in dem Wohnwagen? Was habt ihr denn gemacht, wenn ihr unterwegs wart? Also du als Kind, fahrt durch die Lande, fahrt durch Frankreich, durch Süddeutschland und dann?
Also man fährt erstmal irgendwo hin und wenn man eine schöne Stelle entdeckt, wo man sagt, okay, da könnten wir ein bisschen länger stehen, dann geht man zum, meistens sind das den Bauern, dem das gehört und spricht mit denen. Dann kommen die mit einem Mähdrescher, mähen was aus so ein Stück und dann stellt man sich mit einem Wohnwagen dahin, mit 5, 6, 7 Wagen, so viel wie unterwegs sind. Und dann lebt man da. Man geht raus, man geht zum Fischen, man geht in die Stadt, man geht spazieren, man grillt, man macht ein Feuer an, man lebt.
Und das ist ja sozusagen, diese Art des Lebens ist, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Familie Weiß in Hamburg, jetzt mit der Sesshaftwerdung eigentlich zu Ende. Oder gibt es auch noch Familienteile, die in Wohnwagen leben?
Naja, wir versuchen tatsächlich jedes Jahr rauszukommen. Mhm. Alleine schon von der Gemeinde, unserer Kirche, Hütte Geborgenheit. Ja. Da gibt es jedes Jahr eine Zeltmission. Mhm. Und da versuchen wir alle, so gut wie es geht, mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil hinzufahren.
Das ist ja überhaupt, wo du sagst, Hütte der Geborgenheit, das ist in der Tat auch so ein kleines Häuschen. Also eure Kirche ist also ein kleiner Funktionsraum. Also nicht so wie meine Kirche, wenn man ein Kind bittet, mal meine Kirche, sieht anders aus, ist so eine kleine Hütte und Hütte der Geborgenheit. Und ich habe gelesen, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist ja eine sehr fromme evangelische Gemeinde, so freikirchlich. Und das ist auch nicht immer so gewesen, sondern ihr seid auch, das hat auch mit der Sturmflut zu tun, ne?
Ja. Genau, richtig. Das hat mit der Sturmflut zu tun, wo die Familie denn tatsächlich erkannt hat, okay, wer hat uns jetzt geholfen? Wieso sind wir nicht ertrunken? Es war Gott, der uns geholfen hat. Und seitdem sind viele aus der Familie halt zum Glauben übergetreten. Mhm. Und seitdem besteht die Gemeinde Hütte Geborgenheit.
Und sind da nur Mitglieder aus eurer Familie Mitglied in dieser Kirche oder ist das auch noch, sind die Türen offen sozusagen?
Die Türen sind immer offen bei uns. Jeder kann kommen. Jeden Sonntag um 19 Uhr ist Gemeinde, ist Treffen und da kann jeder hinkommen.
Und machst du da auch mal Musik?
Ich habe früher immer Musik. Das waren tatsächlich die Anfänge. Ja, in der Kirche haben wir immer Musik gemacht. Deswegen machen wir eigentlich auch alle Musik. In der Kirche Musik gemacht und später hat sich das dann so entwickelt, dass ich tatsächlich professionell halt unterwegs war und dann immer weniger Zeit hatte. Aber jetzt macht die Jugend das. Mein Bruder zum Beispiel, der spielt immer noch in der Gemeinde, er spielt Kontrabass.
Deine Kinder, während wir sprechen, sind gerade in der Schule. Du hast 3 Kinder und die gehen zur Schule und machen das auch alles durch sozusagen. Bekommen die noch sozusagen Ressentiments ab? Spürt ihr noch irgendwie, werdet ihr noch irgendwie hier auch im bunten Wilhelmsburg irgendwie angefeindet? Habt ihr Nachteile?
Ja, jeden Tag.
Wirklich?
Aber wir haben gelernt, damit zu leben. Und das ist auch genau der Punkt, wieso wir jetzt nach außen gehen wollen, um den meisten Leuten einfach zu zeigen, wir sind hier, wir sind schon immer hier und das sind wir. Und so sind wir. Die meisten Leute machen sich einfach, die bilden sich ihre Meinung darüber, so sind die, so haben wir das im Fernsehen gesehen, so haben wir das in der Zeitung gelesen. Ja. So, wie wir dort beschrieben werden, so sind wir einfach nicht.
Aber das ist jetzt auch noch gerade auch in so einem bunten Stadtteil wie Wilhelmsburg. Ja. Was kommt denn da zum Beispiel?
Es sind ganz schwierige Sachen, ob es Gänge zum Amt sind. Man wird an jeder Ecke alleine vom Aussehen her schon benachteiligt. Mhm. Und das haben wir immer gespürt und das spüren wir heute leider immer noch. Mhm.
Auch die Kinder in der Schule oder so, weil die Klassen sind ja wirklich auch ganz bunt.
Die Klassen sind sehr bunt. Und also ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, solange man nicht erwähnt, dass man Sinti ist, ist alles gut. Sobald man es erwähnt hat, dann kommen solche Antworten und Fragen, ach, das sind auch Menschen und die haben auch das Recht zu leben und solche so erniedrigenden Sachen einfach so, ne, die man nicht immer leicht wegstecken kann, aber man lernt damit zu leben.
Also viele Vorurteile sozusagen, denen begegnet ihr heute auch immer noch. Das ist ja interessant. Hätte ich jetzt gedacht, dass sich das so auch mittlerweile sozusagen eingeebnet hätte und harmonisiert hätte?
Ja. Nein, leider nicht. Aber es liegt ja nicht nur immer an den anderen. Es liegt auch zum Teil an der Community selbst, weil sie sich halt jahrelang nicht geöffnet hat. Mhm. Und dann macht man sich halt seine Meinung, wenn man das nicht weiß. Deswegen sind wir dabei und arbeiten hart daran, dass wir uns mehr öffnen und dass es halt einen Ort in Wilhelmsburg geben wird, ja. Wo sich die Leute einfach treffen können. Ein Treffpunkt für uns und wo die Leute hinkommen können und sehen können und hören können vor allen Dingen, was wir dort machen. Sich Informationen und wer sind das, was für Leute sind das überhaupt? Mit, als ob, wenn es eine kleine Ausstellung gibt, so zu unserer Geschichte. Und das ist alles geplant. Es ist sehr, sehr schwierig. Seit 10 Jahren bin ich da dran. Ja. Aber wir hoffen das Beste.
Also das wäre dann so ein Kulturort, Informations- und Kultur, so ein Sinti-Kulturzentrum sozusagen, mit Jazzclub.
Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau so soll es sein.
Und was sind sozusagen, da müssten doch alle Hamburger Herzen und Türen offen sein eigentlich dafür. Woran mangelt es denn?
Ja, es mangelt genau daran, an den Zeichen, was du eben schon gemacht hast. Es mangelt an dem Geld und der Finanzierung des Ganzen. Es soll ja, also es ist schon richtig, es ist ein Treffpunkt, es ist ein Kulturort, es wird Musik gemacht, es ist der Jazzclub und es ist eine Musikschule. Leute, die Interesse an unserer Musik haben oder allgemeiner Musik, die können dorthin kommen und kostenlosen Musikunterricht erhalten. Das ist der springende Punkt. Ja. Das ist das Schwierige daran, dass es kostenlos sein soll.
Ja.
Und dafür brauchen wir halt Unterstützer.
Das stimmt. Es gibt so viele Stiftungen, da muss doch, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Stiftungen, da muss doch was möglich sein. Du gibst ja auch Musikunterricht im Heisenberg-Gymnasium zum Beispiel in Harburg. Da kommt der doppelte Echo-Jazz-Preisträger Giovanni Weiss und gibt Gitarrenunterricht. Und wie läuft das so?
Es läuft sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, die Kinder sind sehr talentiert. Es gibt viele sehr talentierte Kinder dort und ich glaube, dass da auch eine zukünftige Zusammenarbeit entstehen kann, auch mit der Schule. Wenn wir die Schule in Wilhelmsburg eröffnen können, irgendwann, das war ja der Ansatz, den wir hatten, einfach so Kinder zu nehmen, die keine Chance haben, irgendwie Musik zu lernen. Weil du musst dir vorstellen, alles kostet Geld heutzutage. Die Kita kostet Geld, das kostet Geld, das kostet Geld. Und dann, wenn es um Musik geht, dann sagen die Eltern, nee, das auch noch Geld? Nein, die Kinder, die brauchen keine Musik zu machen. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen soll der Unterricht und das Angebot, was wir machen, auch kostenlos sein. Ja. Damit die Eltern die Kinder hinschicken oder die Kinder auch selber kommen und nicht sagen, okay, das können wir uns gar nicht leisten. Die Kinder sollen Musik machen.
Du hast ja in der Familie Gitarre dann gelernt und Musik gelernt. Es war ja auch gratis dann. Und dann bist du an die Uni gekommen. Hast du da eigentlich noch was gelernt? Oder warst du, also Genieparagraf?
Ich habe an der Uni sehr, sehr, sehr viel gelernt. Mein Dozent Stefan Dietz, wir haben die meiste Zeit am Anfang nur gespielt. Und er hat mich so ausgecheckt, was ich alles schon kann und hin und her. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel von ihm gelernt. Vor allem zu verstehen, was ich überhaupt gespielt habe. Ich war ja Autodidakt. Ja. Habe mir alles selbst beigebracht.
Konntest du Noten lesen?
Nein, woher? Alles nach Gehör. Alles die alten Platten von Django Reinhardt gehört. Dann kam Pat Messini dazu. Dann kam George Benson, Pat Martino, Wes Montgomery. Und alles nach Gehör gespielt. Und Stefan, der hat mir dann beigebracht, tatsächlich das auch zu verstehen, was ich spiele, um das zu reproduzieren. Das war das Große, was ich von ihm tatsächlich gelernt habe. Und nach einer ganzen Zeit sagte er dann zu mir, ja, Giovanni, spielen kannst du, was soll ich dir noch beibringen? Ich möchte gern, dass du nach Berkeley gehst, nach Boston und dort Musik studierst. Das habe ich dann nicht getan, weil meine Eltern mich nicht gelassen haben, 2 Jahre weg nach Amerika, um zu studieren. Aber ich bin ganz froh, dass ich hier geblieben bin.
Ja. Aber jetzt kannst du Noten lesen?
Jetzt kann ich Noten lesen, aber es tut nicht vonnöten, wenn man nicht unbedingt im Orchester spielt oder in der Big Band. Dann schon, aber ansonsten eigentlich nicht.
Also es ist schon nochmal anderes, ich spiele ja auch ein Instrument, also es ist schon, man kann ja aus dem Herzen spielen, aber wenn man auch noch mit dem Kopf spielt, also weiß, warum dieser Akkord so wirkt, wie er wirkt, dann ist das ja nochmal, hat das nochmal einen anderen Wumms.
Das hat nochmal, also das hat auch viel damit zu tun, wenn man Musik komponiert. dann kommt man irgendwann da drauf. Einfach die Töne nacheinander zu greifen und zu hoffen, dass sie passen oder so lange probieren, bis sie passen, ist auch eine Möglichkeit. Es nimmt aber viel Zeit in Anspruch.
Ja, genau, es ist ein bisschen ein effizienterer Weg. Wie war denn das mit deinen Mitstudenten und Mitstudentinnen? Wie haben die auf dich geblickt? Hast du da an der Uni, war da ein tolerantes Umfeld oder hast du da auch, warst du da auch der Sinti?
Ich bin und war immer der Sinti, aber in der Musikszene, allgemein in der Kunstszene, gibt es so etwas nicht, was du gerade beschrieben hast. Du bist der. Das gibt es einfach nicht. Das ist offen. Jeder mag jeden, nicht immer, aber welche Kultur er kommt, ist eher interessant als abstoßend in der Musik, weil man voneinander lernt.
Das ist ja besonders, ein besonders schöner Ort, ein utopischer Ort, der Musikort. Und man muss gar nicht an die Uni gehen, um tolle Sachen über Klassik zu erfahren. Klassik für Klugscheißer, das ist ein Podcast, da kann man mit seinem Musikwissen prahlen. Das können Laurie und Uli ganz hervorragend. Also welche Drogen werden am Orchestergraben eingeschmissen? Was verbindet Pokémon und Tschaikowski? Welche Strukturen verhindern Diversität in der Branche? Und warum hatte Richard Wagner einen Fetisch für Samt Unterhosen? In diesem Podcast bekommt ihr längst vergessenen Gossip und überraschende Fakten zur Musik jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Klassik für Klugscheißer. Hast du sowas auch gelernt im Studium?
Nein, also mein Studium war sehr entspannt und sehr schön, weil, wie gesagt, ich war nicht in der Schule. Und dort in der Musikschule habe ich genau das gelernt, wonach mein Herz verlangt hat.
Oh. Und was erzählen deine Kinder heute aus der Schule? Wissen die, dass du nicht zur Schule oder nur kurz zur Schule gegangen bist?
Ich hab's ihnen gesagt. Sie konnten es nicht so richtig verstehen, wie das möglich war. Aber sie wissen es. Und manchmal machen sie sich auch lustig darüber, wenn sie mich fragen bei den Schularbeiten, wie funktioniert das? Dann lenken sie kurz um und sagen, ach, du kannst es ja gar nicht verstehen.
Okay, es ist aber auch so, wenn ich daran denke, dass mein Vater mir versucht hat, immer Mathe zu erklären, das hat auch immer nie geklappt so richtig irgendwie. Wer ist denn bei euch für die Hausaufgaben dann zuständig? Deine Frau dann? Oder?
Ja, das ist meine Frau.
Achso, okay. Aber du machst dann so ein bisschen Musikunterricht auch in der Familie und spürst du da dasselbe Feuer? Liegt das in den Genen bei euch in der Familie?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob es in den Genen liegt, aber es ist ja die musikalische Früherziehung, die man erlebt und in welchem Umfeld man aufwächst. Wenn immer Instrumente da sind und Musik einen umgibt, ist es wahrscheinlich leichter, irgendwann zu Musik zu finden. Aber zu sagen, es liegt in den Genen, das ist auch so ein ganz schwieriges Thema, auch gerade für uns Sinti, dass uns nachgesagt wird, okay, ihr müsst nicht dafür üben, ihr habt es einfach im Blut. Ihr müsst euch gar nicht anstrengen, ihr müsst nicht üben, ihr müsst keine Zeit investieren, ihr könnt es einfach. Das ist einfach falsch. Ne? Wir üben und lernen und machen genauso wie alle anderen auch. Wahrscheinlich haben wir einen kleinen Vorteil, weil wir so musikalisch aufwachsen und immer mit Musik umgeben sind.
Mit einem Dutzend, mehrere Dutzend Gitarren, die einem umsetzen. Und dann kommst du voll bepackt mit neuem Wissen, mit einer neuen musikalischen Identität von der Hochschule. Und dann geht's richtig los, oder?
Naja, was heißt richtig los? Aber ich habe dann tatsächlich viele Auftritte gespielt, viele Leute kennengelernt und meine Kontakte zur Hochschule und zur NDR Big Band ganz besonders sehr, sehr gepflegt.
Und das waren ja die Dozenten dann auch zum Teil an der Hochschule. Ne?
Genau, richtig. Das waren zum Teil auch die Dozenten. Und heute sind das einfach sehr, sehr gute Freunde und wir spielen sehr oft zusammen. Also wenn ich einen von der Big Band anrufe, zum Beispiel Ingolf oder Fiete, und sage, du, wie sieht's aus bei dir heute Abend da und da? Ich bin da, ne? Sag bloß wann und dann machen wir einfach so ein Jam, eine Session.
Was, wirklich? Das soll, ich ruf dann, ich hab Lust zu spielen und dann rufst du die Jungs da von der Big Band an und dann geht es los?
Genau, so sieht's aus.
Und wo spielt ihr da?
Das ist immer verschieden. Ne? Das ist eine ganz, ganz spezielle Sache auch so von Kontakten, die man pflegt und die man neu kennenlernt. Zum Beispiel habe ich damals, als wir das Album mit der NDR Big Band aufgenommen haben, habe ich dort draußen, als wir standen und geraucht haben, kam ein Mann zu mir und sagte, kann ich dich mal was fragen? Und hat mich so ein paar Sachen gefragt und so. Und viele Jahre später meldete sich bei mir und sagte, du musst unbedingt meine Schwester kennenlernen. Du musst unbedingt meine Schwester kennenlernen. Die macht auch, die ist Malerin, die malt und macht in Kunst und so. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen. Dieser Typ, der mich angesprochen hat, das war übrigens Philipp Bayer. Mhm. Und seine Schwester ist Caroline Bayer, die Malerin aus Hamburg. Mhm. Und dann entstand die Brücke von Wilhelmsburg zur Isestraße.
Ah, das ist nämlich das Restaurant. Nebenan macht Caroline Bayer eine kleine Galerie in einem ehemaligen Antiquitätenladen, glaube ich, oder Antiquariat, Antiquitätenladen. Das stand leer und da ist jetzt eine Galerie und mit der bist du auch verbunden. Die Brücke von Wilhelmsburg zum Isemarkt sozusagen.
Genau, richtig. Das ist die Brücke. Und so entstehen halt die Brücken in der Musik und in der Kunst, dass man Leute kennenlernt und dann neue Sachen geschehen. Und die neue Sache ist zum Beispiel die, dass wir mit unserem Jazzclub, der aktuell noch fliegend ist, weil wir keine Location haben, verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Locations machen.
Und du hast ja 2 Echos bekommen. Das war doch mal ein Riesending auch, oder? Kannst du dich noch erinnern an den Tag?
Natürlich, da kann ich mich dran erinnern, wie als ob es gestern wäre. Für mich war das ja eine ganz, ganz, und auch für die ganze Community, war das eine ganz große Sache, dass einer aus unserem Volk, aus der Community, diesen Preis bekommt. Mhm. Dass es irgendwann jetzt doch mal anerkannt wird, zum Beispiel, dass bei uns in der Familie auch also sehr viele musikalische Menschen sind. Und das war eine ganz, ganz große Sache für die ganze Community.
Gitarre ist ja eine Berufung und auch dein Hauptberuf, aber in eurer Familie, also du hast auch noch bis anderen Tätigkeiten nachgegangen.
Ja, wir hatten früher einen Schrottplatz hier in Wilhelmsburg, im Reiherstieg. Und dort haben wir, seit wir Kinder sind, gearbeitet auch.
Was denn? Was macht man? Also nimm mich mal mit. Also was macht man auf dem Schrottplatz?
Also auf dem Schrottplatz macht man viele Sachen. Man sortiert den Schrott, man sortiert die Metalle und kümmert sich darum, dass alles läuft und fährt mit dem LKW Sachen hin und her und auch Musik.
Mhm. Musik?
Ja, die Gitarre war natürlich immer dabei, die Instrumente. Und viele von der Familie sind auch gekommen denn zu Besuch am Tag. Und dann haben wir dort in der Halle einfach Musik gemacht.
Das ist echt krass. Also das heißt aber, das ist ja so ein sehr körperlicher, anstrengender, auch verletzungsintensiver Job möglicherweise. Und dann das filigrane Fingerspiel auf der Gitarre irgendwie. Passte das denn so zusammen?
Ja, natürlich, das passt zusammen. Das ist ja genau wie in der Musik. Es gibt traurige Musik, es gibt fröhliche Musik, es gibt schwere Musik und es gibt leichtere Musik. Es ist genau wie das Leben. Ne? Musik macht man immer, egal in welcher Situation man sich befindet. Man hört oder macht Musik, ob man traurig ist oder ob man fröhlich ist.
Diese Schrottplatz-Situation, also gibt es da auch so skurrile Sachen? Da erlebt man doch bestimmt ohne Ende witzige Sachen auch oder unterhaltsame Sachen.
Ja, da könnte man tatsächlich einen Film drüber drehen. Ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Und was für Sachen da auch ankommen. Ne? Viele Sachen, wo die Leute einfach wegschmeißen und sagen, ja, das braucht keiner mehr. Zum Beispiel haben sie die Häuser in Wilhelmsburg abgerissen und die Baufirmen haben den Schrott alles in Container gepackt und der Container kam dann bei uns an. Mhm. Und in den Containern war dieses Schild, Flut 1962. Dieser Marker. Ja. Und da habe ich den natürlich sofort rausgefischt und weggepackt. Den habe ich heute noch, ist ja historisch.
Ja, natürlich, ja klar. So ein Zeitzeugending, was ja auch natürlich in besonderer Weise auch noch mit eurer Familie zu tun hat. Ihr habt eben auch als Django Deluxe ein Album aufgenommen, Wilhelmsburg. Und da hören wir mal kurz rein. Dieser besondere Sound dieses Albums?
Der besondere Sound dieses Albums ist einfach, dass es authentisch ist, so wie wir uns in der Zeit gefühlt haben. Das Album hat sich über ein Jahr lang gestreckt, weil wir nicht jeden Tag aufnehmen konnten, weil wir gearbeitet haben auf dem Schrottplatz. Und jedes Mal, wenn wir Feierabend hatten, wir konnten nur am Wochenende, sind wir direkt zum Studio gefahren und haben dort aufgenommen. Und manchmal fiel ein Wochenende aus, weil es irgendwie nicht ging, dann hat es wieder länger gedauert. Und da ist so viel Herzblut und so viel Geschichte in diesem Album, das ist schon eine ganz besondere Sache für uns gewesen.
War das auch so, also gerade mit dem Echo im Hintergrund, dass man als Musiker nochmal anders ernst genommen wird vielleicht auch?
Natürlich, das ist, wie soll ich dir das erklären, wenn man die ganze Zeit, sein ganzes Leben lang Musik macht und es ist schön, wenn viele Leute sagen, ach, das ist super, was du machst und toll, aber wenn man sozusagen von offizieller Stelle einmal eine Bestätigung bekommt, das hast du gut gemacht, das war das für uns. dass einfach die Gesellschaft anerkannt hat, okay, das war gut, was ihr gemacht habt.
Wissen denn hier die Nachbarn in deiner Umgebung links und rechts, dass hier so viele schöne Instrumente sind, dass hier so ein super Musiker wohnt? Also seid ihr so im Kontakt?
Die engen Nachbarn schon, aber weiter weg halt so ein bisschen meistens nicht.
Aber Wilhelmsburg, ihr wohnt jetzt nicht am Georgswerder Ring, aber immer noch in Wilhelmsburg, sondern das ist schon so deine Hut. Hier willst du bleiben?
Natürlich, für immer.
Warum?
Weil man sich hier zu Hause fühlt und so eine Verbundenheit da ist. Man ist mitten in der Stadt und trotzdem auf dem Dorf. Die Deiche, wenn man spazieren geht. Gerade jetzt ist es so hoch Schnee draußen. Und wenn man draußen läuft, es ist einfach ruhig. Die ganze Atmosphäre ist ruhig. Es ist nicht laut und man kann überall spazieren gehen. Viele Läden, kleine Cafés. Man fühlt sich richtig wohl hier.
Und richtig wohl fühlst du dich, glaube ich, auch in deinem Studio hier. Was machst du denn hier? Wie oft wird hier aufgenommen oder welche Projekte machst du hier?
Also ich bin fast jeden Tag im Studio und mache entweder meine Projekte oder für andere Projekte. Und meine Projekte sind ja zurzeit sehr aufwendig. Ich hatte letztens, also vor Weihnachten noch, ein Quartett von der Elbphilharmonie hier bei mir im Studio. Das Sofa musste raus und die saßen hier. Und wir haben aufgenommen für das neue Album, was dieses Jahr noch erscheint, ein Tribute to Caterina Valente. Ja, es wird sehr, sehr, sehr schön. Man kann gespannt sein.
Ach, das ist ja wirklich toll. Mit dem NDR-Philharmonieorchester?
Genau.
Ach, das ist ja sehr schön. Und dann sind da noch Vinylplatten. Ich sehe eine Vinylplatte von Django Reinhardt. Das ist auch so ein Schatz wahrscheinlich?
Ja, die gibt es jetzt wieder. Es gibt ja auch Neuauflagen. Ja. Aber Django Reinhardt spielt halt immer eine große Rolle, jeden Tag.
Hörst du dir auch gern an?
Jeden Tag.
Jeden Tag.
Ich höre jeden Tag mindestens einmal Django Reinhardt und Miles Davis.
Miles Davis auch. Anderes Instrument, aber auch cool.
Ja, natürlich.
Wir haben einen Fragebogen bei uns mit Fragen, die jeder bekommt, jeder Gast. Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du sofort ändern? Was wäre deine erste Amtshandlung? Was stört dich in dieser Stadt, wenn du König von Hamburg wärst?
Um das nicht zu politisch zu machen und ganz einfach zu halten, freier Musikunterricht für alle.
Ja.
Das würde ich sagen, ja. Das wäre ein ganz großer Punkt. Und vielleicht würde ich noch sagen, dass man einfach eine andere Sicht auf Leute hat, die man nicht kennt. Dass man vielleicht tiefgründiger denkt und sagt, ich möchte den erstmal kennenlernen. Wenn man Leute sieht, ich ertappe mich selber dabei, dass man Leute schnell verurteilt, nach dem Aussehen oder wie sie sich verhalten. Aber was zu dieser Situation geführt hat, dass er sich so verhält oder dass er irgendwie abweisend ist oder laut wird und so, das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde, das fängt schon in der Schule an, dass man in der Schule einfach lernen sollte, aufeinander zu hören.
Zum Beispiel auch im Musikunterricht.
Genau so sieht es
aus. Ja, so sieht es nämlich aus. Musikunterricht ist nämlich gar kein Luxus, sondern das ist wesentlich und wichtig und oft fällt er einfach auch aus, ne, der Musikunterricht.
Ja, ich denke, dass es tatsächlich nicht der wichtigste Fach ist in der Schule, was er aber sein sollte. Wenn man sich das Ganze anguckt, ist es schon so ein Vorzeigeprojekt, Musik zu machen, weil in der Musik gibt es das, was außerhalb der Musik passiert, an Stress und Gehässigkeiten, gibt es dort nicht. Das ist eine Welt für sich und die Welt muss einfach geteilt werden. Und wie kann man es besser machen, wenn man von Anfang an den Kindern schon die Chance gibt, Musik zu machen und sich auszuleben und einfach zum Kurs zu gehen, Gitarre zu lernen oder Musikproduktion, was auch heute viele, viele Jugendliche interessiert, weil das ja so aktuell ist. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Die zweite Frage ist, wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich in ganz Hamburg Orte finde, die einfach super und toll sind. Aber ich glaube, der Blick auf die Stadt ist von Wilhelmsburg ganz besonders.
Ah, natürlich. Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nie gemacht hast?
Ich würde tatsächlich gerne, auch wenn es keine kleine Sache ist, ich würde gerne ein großes, so wie das Elbjazz-Festival, ein Django Reinhardt-Festival veranstalten in Hamburg.
Oh, das wäre doch, aber das muss doch zu machen sein.
Das muss zu machen sein. Die Musiker sind da, die warten drauf, die lade ich ein. Aber es ist eine schwierige Organisation.
Jetzt hören wir nochmal, weil es so schön klingt. Spiel doch mal, wie fühlst du dich heute in Wilhelmsburg? Wie klingt das? bekomme ich gleich Gänsehaut, muss ich sagen. Vielen Dank, das war der Sound von Giovanni Weiß. Giovanni, vielen Dank. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche mit Mai Krüger, mit Stefan Gwildes, mit Heike Dine-Körting, mit Mary Roos und, hört ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr den Podcast Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Tschüss!